Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Ich halte meinen Schwanz immer bei Laune, deshalb lässt er mich nie im Stich.
Wichsen Sie nur, oder haben Sie auch manchmal was mit Frauen?
Ich habe häufig was mit Frauen, aber zwischendurch muss jemand eine Runde wichsen. Das ist ein Training.
Nichts geht über gutes Training.
Oh Gott, Reini, der war aber kurz und low. Ja, mehr hat sie nicht auf dem Köcher. Was ist denn los mit dir, Reini? Bist du ein bisschen platt oder
was? Was ist los? Wir haben 23.07 Uhr und ich weiß ja nicht, was du, faules Stück, heute gemacht hast. Aber ich habe.
Ich, faules Stück.
Ja, vielleicht fang du an. Fang du an.
Reinhard, ich habe jetzt 5 Tage lang für die Bielendorfer Show von 7 Uhr morgens bis 23 Uhr abends Einspieler gedreht für meine tollen Gäste, die ich haben werde. Was allerdings dazu geführt hat, dass ich wirklich, also auf dem Zahnfleisch gehe, ist gar kein Begriff. Ich bin gerade aus Kamp Lindfort wiedergekommen. Gestern war ich in, ich habe es ehrlich gesagt schon vergessen, Bielefeld, ich weiß es nicht mehr, Reinhard, aber ich bin dermaßen im Arsch. Ich war, glaube ich, selten in meinem Leben so, also ich bin einfach die ganze Zeit dabei, mein linkes Auge mit einer Hand offen zu halten, damit ich nicht ohnmächtig werde. Aber wir sind beides Kämpfer, Reini. Wir sind Warrior, weißt du, wir sind Leute, denen die Community über alles geht. Wir lieben euch so sehr, dass wir, obwohl wir keine Einnahmen durch diesen Podcast haben.
Was glatt gelogen ist.
Ja, also nicht wir, glatt gelogen.
Wir machen ja mittlerweile manchmal Werbung. Heute wäre auch eine Werbung gewesen, die wir aber verschoben haben tatsächlich, weil wir beide zum Arsch sind und zu wenig Zeit haben, was Vernünftiges aufzunehmen dafür.
Wir können hier keine überzeugende Werbung mehr rüberbringen. Das kann man keinem Werbepartner abverlangen, dass wir sagen, hey, kauft unseren Käse. Das ist nicht gut. Verstehst du das? Da muss mehr her.
Ja, ist nicht ganz so.
Und warum bist du? Hast du wieder den ganzen Tag gewichst und dich vorbereitet?
Ja, so in etwa. Nee, ich habe sowohl gestern als auch heute ohne Scheiß den ganzen Tag von morgens, ich glaube 9 oder so habe ich angefangen, bis abends um 7:30 Parkett geschliffen. Ich hasse Parkettschleifen.
Tja, Reini, wenn du nicht so ein ärmliches Lowlife wärst, dann wirst du jemanden holen. Einen guten Lohnsklaven,
nicht,
der dein Paket schafft.
Dafür brauchen wir hier mehr Werbung.
Ist das so schlimm?
Ja, hast du sowas mal gemacht? Hast du mal Parkett geschliffen? Mit so einer, also.
Nee, habe ich auch keinen Bock drauf.
Wir sind hier zu einem Baumarkt gefahren, der nicht näher genannt werden darf, für den meine Frau arbeitet. Und die haben eine Kooperation mit einem Geräteverleiher und da haben wir uns eine Parkettschleifmaschine geliehen. Das ist ein Gerät, das, weiß nicht, da kommt vorne so eine Rolle rein, Schleifpapier. Das Ding wiegt, ich glaube, 80 Kilo oder so. Das haben wir irgendwie zu zweit ins Auto gehievt und dann in die 4. Etage.
Oh Gott.
Und damit habe ich die letzten 2 Tage tatsächlich gute 50, 60 Quadratmeter Parkett geschliffen. Man muss sich das so vorstellen, dieses unglaublich schwere Ding. Ne? Das ist wie so ein kleines, fettes Kind, das man vor sich an der Leine hat. Ne? Es ist unglaublich schwer, bewegt sich nicht, aber wenn etwas Süßes sieht, dann zieht es. Und genauso ist diese Parkettschleifmaschine. Sobald du die anmachst, zieht die wie so ein kleines, fettes Kind. Ich habe so tierischen Muskelkater überall. Es ist zum Kotzen. Körperliche Arbeit, ich bin nicht für körperliche Arbeit gemacht.
Reini, du bist eigentlich für keine Art von Arbeit gemacht, aber wenn, ja, dann sollte es schon was Mentales sein. Also für diese, nee, das soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich irgendwie Handwerken abneigen. Ich beneide Menschen, die es können. Aber es gibt ja nur 2 Varianten. Entweder ich mache selbst und es macht danach noch mal jemand bezahlt, oder es macht halt direkt jemand bezahlt, weil es macht überhaupt keinen Sinn, mich an sowas zu lassen. Also ich würde einfach. Wahrscheinlich würde ich ein Loch in den Scheißboden stanzen und dann müsste erst das ganze Haus renoviert werden. Dementsprechend lieber lassen. Also ich glaube auch, dass das in Relation, gut, ihr habt die Maschine jetzt über Kontakte umsonst bekommen.
Nein, haben wir nicht. Hallo? Meine Frau bekommt dort Rabatt, weil sie für den Laden arbeitet quasi. Ah, aber okay. Mehr auch nicht. Ich muss auch sagen, ich bin auf mein Ergebnis ein bisschen stolz. Das ist, also manchmal mache ich ja gern was mit den Händen. Das war ja der Grund, warum ich Experimentalphysiker geworden bin und weil ich zu dumm war für theoretische Physik. Aber also so als Experimentalphysiker, ne, da rechnest du halt mal 5 Tage und wenn du die Schnauze voll hast bis zum Anschlag, nimmst du dir ein Bier und gehst ins Labor und schraubst da irgendwie ein paar Flansche zusammen
und dann,
oder so.
Dann gibst du der Scheiße richtig, jetzt wird was geflanscht. Reini geht jetzt was flanschen. Nein, du bist, also ich habe ja bis heute wirklich, du hast mir letztens mal die Übungsaufgaben deiner Studenten gezeigt, als wir gemeinsam im Urlaub waren. Und hast dich fürchterlich darüber aufgeregt, was für zurückgebliebene Lowlifes.
Moment, das war die Klausur. Und so Klausur, schlimm waren genau. Die gar nicht. Am Ende ist, ich glaube, im Schnitt war es eine 3 bei allen.
Ach, wirklich?
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt nicht aufgrund dieser Situation hier gerade sagst, dass du überwacht wirst. Jedenfalls hast du doch einige böse Sachen über diese jungen, hoffnungsvollen Genies gesagt, über manche von ihnen. Jedenfalls hast du mir dann gezeigt, was sie da rechnen sollten, hast mir das so vorgestellt im Sinne von, alles Pipifax, lächerlich, erbärmlich, wie können die das nicht? Und ich habe natürlich genickt, um dir das Gefühl zu geben, dass ich das Gleiche fühle, aber ich habe keinen Schimmer gehabt, wovon du redest und fand es auch ganz schrecklich. Also ich könnte mich da nie reinfühlen und ich könnte auch nie ein Gefühl dafür entwickeln. Ich bleibe ein Witzeonkel. Ich stehe irgendwo in der Fußgängerzone von Conlimford und letztens kam eine Frau vorbei bei einem der Drehs und ich sagte, hier könnte ich Ihnen die und die Frage stellen und so. Und das ist wirklich wahr, da guckt sie mich an und sagt, Sie sind doch ein Bastian Bielendorfer, im Fernsehen sehen Sie viel fetter aus. Und dann kniff sie mir ins Gesicht und sagte, eigentlich sind Sie ganz schön mager. Das vor laufender Kamera, ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Da fiel mir wirklich nichts mehr zu ein. Aber gut.
Aber niedlich, ein bisschen.
Ja, auch niedlich, aber trotzdem kommt man sich ein bisschen doof vor.
Wie läuft denn so der Dreh? Also ich erinnere mich ja noch an unsere Dreharbeiten damals. Man macht alles irgendwie 5-mal und sitzt viel rum.
Ja, so ist es. Aber du erinnerst dich auch, wie zerstört wir mal nach Hause gegangen sind,
ja, klar.
Weil das alles so unfassbar lange gedauert
hat. Also ich sag nicht, dass das nicht anstrengend ist. Also das ist so ein bisschen so, man ist 5 Minuten aktiv und danach zieht man wieder eine Wartenummer, um auf den nächsten Sachbearbeiter zu warten. So fühlt sich das zumindest an.
Ja, so war es bei uns damals, war es natürlich technisch alles auch, weil wir haben ja mit den Zerlegern eine Show gemacht, wo auch, wollen wir jetzt mal nicht übertrieben, technische Herausforderungen, aber es war trotzdem viel, was da rumgewerkelt werden
gebastelt,
musste.
Gebastelt, genau, da muss hier und da gebastelt werden.
Eine Waschmaschine, dass die zum Beispiel, hat eine Waschmaschinenmechanismus, dass sie einfach nicht angeht, wenn sie offen ist. Ne? Und da wir aber was in der Maschine zeigen wollten, mussten wir diese Maschinen kurz schließen. Und das hat alles immer ewig gedauert. Du hast ja dann auch immer Arbeitsrecht. Und zum Beispiel haben wir heute in der Fußgängerzone von Kamp-Lindfort gedreht. Da stehen da ernsthaft, steht da um 9 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens schon ein Ordnungsamtbeamte, um den exakten Platz, an dem wir aufbauen dürfen und die exakten Plätze, an denen wir nicht aufbauen dürfen, nämlich alle anderen Plätze in fucking Kamp-Lindfort, zu überwachen. Denkst du, Alter, habt ihr sonst echt gar nichts zu tun?
Hat sie mit Kreide so einen Todesstreifen auf dem Boden gemalt, oder?
Ja, so ähnlich. Also sie ist auf jeden Fall gekommen und es war halt in der vollen Sonne. Nee, aber ich habe zu ihr gesagt, wir stehen halt jetzt hier 4 Stunden in der vollen Sonne. Könnten wir bitte hier 2 Meter nach links gehen, weil da ist ein Baum und da ist Schatten? Und dann sagt sie, nee, dafür ist nicht genehmigt. Da müsste ich erst den Stationsleiter oder den, was weiß ich, Leiter anrufen. Aber das wird heute Morgen nichts mehr werden. Und heute Nachmittag ist er in der Telefonbereitschaft, aber auch für mich nicht. Und ich denke so, ja, fick dich doch. Allein als ich schon sagte, ich bin heute auch nur bis 12 Uhr tätig, also wir alle vom Amt, und denkst so, ja, dann geh doch jetzt einfach schon mal jetzt nach Hause. Was hältst du denn davon? Also,
ja, so funktioniert das.
Ist unfassbar. Also ich muss wirklich zugeben, um mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, aber deutsche Ämter, eieieiei.
Ja, man, ja, also ich glaube, das Problem sind nicht mal die Beamten oder die Ämter, sondern die teilweise etwas aus dem Ruder gelaufene Bürokratie, wobei Bürokratie manchmal auch was Gutes sein kann.
Was heißt aus dem Ruder gelaufen, Rainer? Das ist wirklich Passierschein A27 oder wie man das nennt, und zwar ständig. Also man hat wirklich das Gefühl, allein diese Frau vom Ordnungsamt heute Morgen, du denkst so ernsthaft, dafür stellen die eine ab und die steht dann hier. Und dann durfte die aber auch gar nichts, also wirklich nicht mehr als die kleinste Scheiße entscheiden. Und dann denkst du, warum ist die denn hier, wenn die nichts entscheiden kann, nichts?
Hätte sie auch eine Kamera hinstellen können.
Also die hätten uns auch per Webcam überwachen können, wenn sie jetzt nur einen brauchen, der petzt, falls man irgendwas falsch macht. Aber es ging wirklich so um 2 Meter und selbst das konnte sie nicht entscheiden. Wir sprechen jetzt hier übrigens nicht wir sprechen jetzt nicht vom Piccadilly Circus oder so, sondern vom fucking Marktplatz in Kamp-Lindfort. Also da ist jetzt nicht die
Hölle los. Darfst du sagen, was ihr da gemacht habt? Also habt ihr Leute interviewt oder spoilert das zu viel für die Show?
Spoilert zu viel.
Spoilert zu viel.
Wir haben mit Leuten schon gesprochen, ja. Okay. Aber es war auch noch ein bisschen mehr. Trotzdem fand ich das extrem lächerlich.
Das waren jetzt.
Aber es tut mir gut, Reini, dich jetzt zu hören. Wir wollen nicht die ganze Zeit nörgeln, wir wollen positiv sein. Weil ehrlich gesagt, du, alles mit dir ist immer meine Aura auf Power. Weißt du, mein Herzchen geht auf, wenn ich deine kleine Schweinestimme höre, Reini Bärchen. Aber ich bin heute wirklich, ich bin ein bisschen müde. Weißt du,
frag mich mal, ich habe Muskelkater an Stellen, wo ich nicht mal wusste, dass ich Muskeln habe.
Du hast doch im Leben noch nie was gemacht. So schlimm ist es,
Reinhard. Ja, so schlimm. Ernst, ich bin heute Morgen, also nach dem ersten Tag Schleifen von diesem Scheiß, ne, bin ich heute Morgen schon aufgestanden und merkte in so im Rücken so, oh, nee, nicht gut. Als ich heute die Schleifmaschine mit meiner Frau wieder ins Auto gepackt habe, habe ich gemerkt, das war's. Das war's.
Wir sind an meiner körperlichen Grenze angekommen.
Ja, das ist
ja
vorbei.
Gut,
ist
es gab
vorbei.
Sklaven in Amerika, die haben 4 Monate lang auf Baumwollfeldern ohne einen Tag Pause gearbeitet. Aber nach einem Tag mit einer professionellen Schleifmaschine muss ich ins Krankenhaus.
Nee,
kommt man sich da nicht blöd vor, wenn man so ein Lowlife ist?
Ja, es ist irgendwie nicht schön. Ich fühle mich dabei auch echt schlecht. Aber ich bin ja, also wir renovieren ja gerade unsere Wohnungen, die wir in 2 Wochen umziehen. Und es ist schön, so Sachen mal selber zu machen wieder. Das ist sehr toll. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Also so, also irgendwie streichen, ja. Hast du sowas beim Umzug früher selber gemacht oder warst du irgendwann sehr schnell raus und hast dann gesagt so, ich lasse streichen?
Nee, das habe ich noch nie gemacht. Also streichen und so macht man natürlich irgendwie selber. Aber so Klamotten wie Parkett abschleifen, das hat jetzt gar nichts mit Reichtum und irgendwas zu tun, sondern ehrlich gesagt mit der reinen Tatsache, dass ich mich dafür nicht gefähig fühle.
Ja,
also
ich auch nicht.
Ich habe keinen Schimmer, wie das geht, und ich will nicht so eine Maschine mir irgendwie leihen und auf gut Glück wie so ein Dovi da rumschleifen, dann nachher merken, okay, ich habe gerade ein Loch ins Parkett geschleift.
Ja, so schnell geht das ja auch nicht. Aber ich bin mal gespannt,
weißt,
wie das Ergebnis
wirklich, ich weiß wirklich nicht, wie es geht, weißt du, das ist es halt. Also ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung.
Das ist ja das Interessante, wir auch nicht. YouTube.
Einfach auf komplette Vermutung. Oder?
Ja.
Ernsthaft, ihr habt auf YouTube-Tutorial dazu angeguckt.
Ja.
Ja, aber das ist schon ein bisschen, oder?
Ach, warum
da muss man
nicht?
Schon mutig sein.
Probiert mal, ja, im Schlimmsten, also sagen wir mal so, der Boden sah schlimm aus. Viel schlimmer konnten wir es nicht mehr machen.
Aber war das denn eine Wohnung, die so runtergewohnt war, oder was?
Ja, also das, ja, es ging, also der Parkett, also da ist Parkettboden drin in 2 Räumen, nee, in 3 Räumen. In 3 Räumen ist Parkettboden und dieser Parkettboden ist, glaube ich, noch original so, wie er mal verlegt wurde. Das heißt, du siehst genau, wo die Möbel standen und wo die Menschen immer hergegangen sind. Also das war wirklich nicht mehr schön. Außerdem hatte der eine ziemlich hässliche Farbe, so 90er, bäh. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, putzen oder abschleifen.
Was heißt denn, der Parkettboden hatte eine hässliche Farbe, das ist doch Holz.
Ja, das ist Holz, aber das ist ja die Frage, was für einen Lack du da drauf machst. So glänzend oder matt, hell, dunkel. Du kannst sowas lasieren. Wir haben jetzt so einen Nussbaum, sowas Dunkles machen wir da rein. Oh ja, schöner Wohnen mit Reini. Reinis Renovierrevue.
Reini, es
das
ist immer
Scheiß auf Tine Wittler, ich kann auch und bin auch fett.
Oh, ich würde dich immer jetzt? Dafür verarschen. Na, ist doch scheißegal. Ich würde dich immer Tine Wittler vorziehen, immer Reini. Du bist meine kleine Zauberfee. Allerdings muss ich sagen, man muss ja dazu sagen, der einzige Grund, warum du überhaupt über dem Niveau eines Neandertalers oder eines JVA-Häftlings wohnst, ist Sonka. Also ich bin mir relativ sicher, dass du in deinem Leben außer einem Sandwich-Toaster und einem traurigen Klappstuhl, auf dem du den halben Tag onaniert hast, eigentlich noch nie irgendwas besessen hast. Also du warst auf keinen Fall irgendjemand, der irgendwas in Richtung Einrichtung oder so gemacht hat. Null.
Ah, ich hab so Nerdkram, der rumsteht und Lego und Bilder, die
ja,
ich
ja,
aufhänge.
Ja, genau,
und so.
Ja. Also die Bestätigung dauerhafter Sexlosigkeit. Aber ich meine jetzt, also als Single. Aber meinst du jetzt, ich meine jetzt grundsätzlich so, dir mal Gedanken gemacht, wo würde jetzt die Wandfarbe besonders schön sein? Oder sagen wir mal, welche Stühle würde der Ames-Chair, er heißt Ames-Chair am besten zu deinem Wohnzimmertisch passen? Über solche Sachen hast du dir in deinem Leben noch nie Gedanken gemacht.
Ich habe erkannt, dass bei euch in der Wohnung ein Imitat des Ghost-Chairs steht.
Das stimmt allerdings, ein Billo-Imitat. Wenn ich schon Plastikstühle für meine Alte kaufe, weil sie im Internet schön findet, kann ich mir mal am Arsch lecken. Da hat sie mir gesagt, die kosten 500 Euro, so ein Plastiklappen.
Das ist geil, ne? So Designermöbel, Designermöbel.
Ja, ja.
Scheiße, ey. Bevor ich Sonka kennengelernt habe, wusste ich nicht, it's a thing.
It's a thing.
Also es gibt, also meine Frau erkennt so Dinger ja auch, ne? Die läuft dann, also deine ja auch, ne? Die laufen dann da irgendwo her, sehen zwei Stühle irgendwo am Straßenrand stehen und sagen, ah, das ist ja so und so Chair. Und ich denke mir nur so, ah, Sperrmüll. Also, oder auch,
ja,
wir waren
Frauen
in.
Frauen haben für sowas einen Sinn rein.
Wir waren halt in einem Hotel und da stand irgend so ein Designstuhl. Ich habe nix, das ist ein Stuhl.
Das ist ein Stuhl. Ja, aber Reini, aber Kunst ist etwas, was wir nie durchdringen werden. Ich habe heute mit einer jungen Dame gedreht, die war bei dem Dreh dabei. Das war die Partnerin eines der Mitakteure und die hatte ein Bild auf dem Arm von Marina Abramović und Ulay oder Uljay, der eigentlich Uwe Leinsiefer hieß, ein deutscher Künstler, Performance-Künstler. Performance-Künstler sind Leute, die nichts malen und nichts singen und nichts sonst können. Die machen dann, also das klingt jetzt, dafür kriege ich auf jeden Fall auch wieder einen Shitstorm. Aber meine Erfahrung mit Performance-Kunst, es gab vor ein paar Jahren mal eine Frau, ich glaube Milo Moari hieß die, die hat sich farbgefüllte Eier in die Vagina gedrückt und hat die dann irgendwo auf der Documenta auf so eine Art Papier auf den Boden geschissen. Und dann standen alle, da die allerdings völlig abstrus zusammenoperiert war, die Alte, also so richtig gemachte Hupen und das Gesicht, da war gar nichts mehr echt. Also das Echteste in ihr war das plastikgefüllte Ei, was innen drin steckte, würde ich sagen. Haben sich das viele Leute begeistert angeschaut. Und die war auch Performance-Künstlerin. Und bei Performance-Künstler, muss ich echt zugeben, habe ich immer das Gefühl, es hängt doch eng damit zusammen, dass die Leute sonst nichts können. Und dann hatte sie ein Bild auf dem Arm von diesen beiden Künstlern, Uljay, also Uwe Leinsiegfer oder Ulay oder so, Ulay. Und Marina Abramović aus den 70er Jahren, wo sie sich anschreien und dann küssen und dann sich durch den Kuss versuchen, gegenseitig zu ersticken. Und da habe ich gedacht, wow, das ist okay. Aber ganz schön kaputt. Und jetzt, aber jetzt kommt's. Wenn du dich jemals von Sonka trennen würdest, möchte ich bitte, dass du das genau so machst, weil diese beiden hatten eine längere Beziehung. Jetzt wird's wirklich richtig strange. Eine längere Beziehung und dann am Ende dieser Beziehung hat er sie wohl ziemlich oft beschissen. Und dann sind sie nach China gefahren, wo er sie dann auch beschissen hat. Und zwar mit der chinesischen Tourguide, mit der sie die chinesische Mauer besichtigt haben. Also er hat die alte wahrscheinlich direkt auf der Mauer frisch gemacht, keine Ahnung. Jedenfalls haben sie dann eine Performance zu ihrem Abschied, also zu ihrer Trennung gemacht. Sind auf der chinesischen Mauer aufeinander zugelaufen, gefilmt und dann ohne ein Wort aneinander vorbeigelaufen. Die chinesische Mauer runter. Kannst du dir das vorstellen, wie dich so trennst?
Das ist Kunst.
Das ist Kunst. Ich muss sagen, bei 80% von Kunst weiß ich nicht, ist das Kunst oder kann das weg? Also wirklich
ich,
nicht.
Ich kann mit Kunst häufig auch nichts anfangen und auch so gerade so, weiß ich nicht, so neuere Sachen. Also manche finde ich lustig, auch wenn ich den tieferen Sinn wahrscheinlich nicht verstehe, so wie hier die Sachen von Beuys. Ne? Also irgendwie, wenn er einem toten Hasen seine Bilder erklärt, finde ich witzig.
Kenne ich gar nicht. Macht er das?
Was? Ja, das hat er damals gemacht. Das war der Typ, der auch die Fettecke und so gemacht hat.
Ach, das weiß ich, aber wenn er einem toten Hasen seine Bilder erklärt.
Ja, es gab, wie man einem toten Hasen die Bilder erklärt oder so. Irgendwie hieß das, glaube ich. Das war auch so eine Performance, wo er in einer Ausstellung quasi mit einem toten Hasen auf dem Arm rumgelaufen ist und dem die Bilder erklärt hat. Also,
wäre ein lebender Hase nicht auch möglich gewesen?
Nee, ich mein, das wäre ja, also es ging ja.
Das wäre
also,
zu easy, das wäre zu easy.
Ja, das war in den, weiß nicht, 60er, 70er oder so, das war so ein Tabubruch, ja, ja. Das war ein riesiger Aufschrei, das Ding. Es gibt ja auch Kunst, wo ich sage so, oh ja, finde ich geil. Also beispielsweise war ich mit Sonka, ich war auf meiner Hochzeitsreise ja in New York unter anderem und habe mir da diverse Museen gegeben, unter anderem das Metropolitan Museum. Und da hängen auch so Bilder von, weiß ich nicht, von Van Gogh, Dali und sonst was. Und das ist schon geil, also da sind schon ein paar geile Bilder bei, wo ich dann so daneben stehe und so denke so, schon nett, würde ich mir auch zu Hause aufhängen.
Ja, da sprichst du von Kunst, die ich auch nachvollziehen kann. Also Dali ist natürlich surreal, aber trotzdem wahnsinnig irre gut gemalt.
Ja.
Oder sowas, ich weiß nicht mehr von wem das ist, die Krönung Napoleons zum Beispiel als Bild. Ich glaube, wer hat das denn gemalt? Marquess oder so. Das ist ein Riesending im Louvre, unvorstellbar, also ich glaube 4x8 Meter oder, also wirklich das unvorstellbar, oder die Kaiser, muss ich mal gucken, wie heißt das denn? Kaiserkrönung von Napoleon, Kaiserkrönung.
Du hast wahrscheinlich ein Problem mit Kunstwerken, also das geht mir sehr, sehr ähnlich, wo nicht handwerkliches Geschick oder so noch mit dazu zählt, sondern irgendwie, weiß ich nicht, da schmeißt jemand drei Glühbirnen an die Wand, setzt einen großen Haufen daneben und gibt dann ein 20-seitiges Buch ab, wo er das Kunstwerk erklärt oder so.
Exakt. Das, also das, besser kann man es nicht beschreiben, das ist wirklich exakt mein Gefühl dazu. Und da bin ich raus. Also, und bei Performance-Kunst, also zwei laufen an der Mauer aneinander vorbei, weil der eine die Tourguide gebimselt hat, bin ich auch einfach, weiß ich nicht, kann ich nicht connecten, verstehe ich nicht.
Da, wobei ich mich frage, sowas wie hier, also so Sachen, die zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit macht, das fällt ja auch unter Kunst, ne? Also, und auch irgendwie Performance-Kunst, wenn die irgendwie dem Höcke ein Mahnmal der Schande in den Vorgarten bauen, das finde ich schon irgendwie witzig. Also,
das stimmt. Also ich habe übrigens gerade nachgeschaut, es ist die Krönung in Notre Dame, also Kaiserkrönung Napoleons, hängt im Louvre von Jacques-Louis David, 1805 bis 1807, 6 Meter mal 9 Meter.
Wow.
Und wenn du daneben stehst und denkst so, also 6 Meter mal 9 Meter und das Ding ist in einem Maße detailliert, dass du wirklich noch du kannst die Pocken im Gesicht der hinterletzten Person auf dem Bild sehen, wenn du davor stehst. Also das ist unfassbar.
Lange dran gemalt.
Aber 2 Jahre finde ich eigentlich noch ganz easy. Ja. Also ich finde das, das ist halt einfach eine unfassbare Kunst, sowas hinzukriegen. Ja. Man kann auch bei anderer Kunst das nicht, das ist ja immer im Auge des Betrachters, aber vieles, was da gemacht wurde, das Interessante an Kunst ist ja oft auch zum Beispiel Andy Warhol hat ja mal darüber gesprochen, der wurde ja auch unglaublich verehrt wegen seiner Performances, wegen seiner Warhol Factory und diesem ganzen Zeug, wo er so Kunstdrucke hergestellt hat. Und dann haben sie ihn mal gefragt, was sein Geheimnis ist zu seinem großen Erfolg. Und dann sagte er ganz ehrlich, es gibt keine zweite Ebene. Es gibt keinen tieferen Sinn in dem, was ich tue. Die Leute sehen nur einen tieferen Sinn, weil sie einen tieferen Sinn darin sehen wollen.
Ich glaube, dieses Gefühl kann jeder beschreiben, der schon mal im Deutschunterricht irgendein scheiß Gedicht interpretieren sollte, oder?
Ja.
Das so, ne? Also, weiß nicht, der Fuchs ging an der roten Tür vorbei. Warum geht der Fuchs nicht einfach an einer roten Tür vorbei? Ne? Nein, das kann kein Fuchs sein, der an einer roten Tür vorbeigeht. Nein, das muss das intellektuelle Wesen sein, das am roten Kommunismus muss vorbei, die Tür symbolisiert dabei noch Möglichkeiten, was weiß ich nicht für eine Scheiße.
Ich kann mir vorstellen, dass du bei sowas, also ich meine, du warst ja sicherlich kein schlechter Schüler. Aber
ich war ein sauschlechter Schüler. Ich bin in der 8. Klasse sitzen geblieben.
Nein.
Doch.
Ja, was?
Ja, ich bin in der 8. Klasse sitzen geblieben wegen Latein und Englisch. Ich hatte sowohl in Englisch als auch in Latein eine 5.
Du hattest in Latein als Naturwissenschaftler?
Latein hat ja nichts mit Naturwissenschaft zu tun.
Ja gut, das stimmt auch wieder. Aber Latein und Englisch eine 5?
Ja.
Ich rede mit jemandem, der hängen geblieben ist?
Ja, richtig. Du redest mit einem Doktor, der mal hängen geblieben ist.
Ach, Reini.
Unwürdiges Stück.
Ein Doktor.
Ich fand Sprachen immer schwierig, ne? Und vor allem Latein und so. Und dann sagen mal, ja, aber da gibt es doch ganz einfache Regeln. Das ist wie Mathematik. Fickt euch, ne? Mathematik gibt es nicht 1000 Ausnahmen von der Regel.
Das stimmt allerdings. Das glaube ich, was bei Mathematik, was man vielleicht als Naturwissenschaftler dann noch anstrengender findet, weil diese Sonderausnahmen, die zum Beispiel Sprachen haben, halt, ja, deswegen ist Deutsch ja auch so unglaublich schwierig.
Ja.
Allein mit den Fällen und allem, ne? Das ist ja einfach in vielen anderen Sprachen.
Ja, guck mal, in Latein hast du noch einen Fall mehr.
Ja, boah, ich habe Konjugieren gehasst, Reini.
Ach, du hattest auch Latein?
Ja, ich kann kein Wort Französisch. Ich bereue es, weil wir hatten keine Lateinfahrt. Wo sollten wir auch hin? Also unser Lateinlehrer hatte irgendwie Arthrose und hat gesagt, ich fahre mit euch nicht weg. Und die Franzosen sind irgendwie 2 Wochen nach Frankreich gefahren und haben scharfe französische Studentinnen gefingert. Ah. Zumindest mein damaliger Bekannter, Basti, der auch Basti hieß, hat auf jeden Fall ein geileres Leben als ich.
Oh.
Aber man will ja nicht negativ sein.
Nee,
ich bin heute rein, ich könnte einfach jetzt so Bubu machen.
Ja, frag
rein,
mich mal.
Ich könnte einfach so Bubu machen, einfach jetzt die Äuglein zumachen und von dir träumen.
Und wann musst du morgen wieder raus?
7 Uhr.
Ja, willkommen im Club. Ich auch. Ich muss mich die Schleifmaschine zurückbringen und danach.
Dann miete sie doch noch länger, du faules
Schwein.
Das
kostet 100 Euro am Tag.
Aber also muss die dann irgendwie 7 Uhr morgens da sein, oder?
Nee, die muss bis 9 da sein. Und wir müssen da noch hinfahren. Und außerdem sind morgen ein paar Freunde eingeladen, die nicht so weit weg wohnen wie du, sonst hättest du auch schleppen dürfen.
Ja, hab ich Glück gehabt.
Um ein bisschen Bauschutt zu entsorgen und Türen und Türzagen und so ein Scheiß.
Reini, warum schlafen wir eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Um weniger Scheiße zu labern.
Aua, Otto, du bist mir in den Sack getreten. Aua, nochmal, aua, fuck. Guck jetzt nicht so. Soll ich dir auch mal in den Sack? Du hast gar keinen Sack mehr, verdammt nochmal. Nein, es geht ja gar nicht um, also warum schlafen wir im Sinne, ich habe mal gelesen, dass Schlaf, also in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja so, dass Schlaf also entspannend ist. Ne? Also angeblich den Körper, Otto, du atmest viel zu schwer. Wo bist du? Ich trete dir gleich auch in den Sack. Jedenfalls. Reini, also es ist doch so, dass man Otto, geh von mir runter.
Ich kann ja mal sagen, wie ich das als Nicht-Psychologe mit meinem billigen Wissen, also was ich über Schlaf weiß, ist Nummer eins, natürlich, damit der Körper sich ausruht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und das zweite, damit dein Gehirn die Tageseindrücke verarbeitet.
Ja, aber das ist interessanterweise zumindest das erste ist Quatsch. Also das erste ist einfach Blödsinn, das stimmt nämlich nicht.
Was denn? Körper, dass der Körper sich ausruht? Braucht der Körper keine Regeneration?
Nein, der Körper braucht keine Regeneration, das ist Quatsch.
Okay, das wusste ich
also
nicht.
Beziehungsweise natürlich braucht der Körper eine Regeneration, aber Schlaf ist physiologisch keine Regeneration.
Okay.
Weißt du, das ist das Problem. Also das wollte ich eben sagen, das hat man, sorry, bevor Otti mich unterbrach. Man hat festgestellt, dass der Körper halt im Schlaf, also gut, die Muskel relaxieren. Ne, das ist schon da, also dass deine Körpermuskeln ja zwar krampfen manchmal, aber grundsätzlich natürlich weniger belastet werden, als wenn du jetzt stark arbeitest. Aber an sich fürs Gehirn etc. ist, man würde ja glauben, das Gehirn schaltet in so eine Art Sparmodus im Schlaf.
Nee, das ist hochaktiv, also zumindest in den REM-Phasen.
Ja, aber auch insgesamt. Also der Körper steht im Schlaf eigentlich im weitesten Sinne unter Stress. Und das ist ja ganz spannend, weil man würde ja glauben, wir wollen in dieser Zeit irgendwas verarbeiten oder wegpacken. Und das stimmt gar nicht.
Du hast mir jetzt so ein Video geschickt, wo du so eine komische Schürze trägst und dich im Kreis drehst. Ich habe jetzt Angst und Albträume, dass ich irgendwann so einen Traum habe, wo du nur diese Schürze trägst und dich im Kreis drehst. Das
ja, ist nur echt diese Schürze, eklig. Die meine schlabbrigen, geilen Arschbacken, die du dann dabei sehen kannst, wie sie sich im Kreis drehen. Reini, aber ist denn, also, was ist dein schlimmster Albtraum, der immer wieder kommt? Oder ist das zu intim, Reini?
Ich überlege gerade,
ich habe einen, der immer wieder kommt.
Mein größtes Problem aktuell ist, dass ich sehr wenig schlafe. Also so 4 Stunden die Nacht, so im Schnitt.
Aber dann selbst dann hast du ja theoretisch Zeit, auch ein bisschen was zu träumen.
Ja, die Frage ist nur, ob du dich an deinen Traum erinnerst. Also wenn du kurz nach oder während einer REM-Phase aufwachst, dann erinnerst du dich an deinen Traum. Wir träumen ja auch mehr als einmal die Nacht. Ne? Also während du halt schläfst, hast du mindestens 3-4 Träume, also mehrere REM-Phasen. Du erinnerst dich nur nicht dran, weil du dich nur an deinen Traum erinnerst, wenn du während der REM-Phase oder kurz danach aufwachst.
Weißt du, was der heftigste Traum ist, Otto? Otto, mein Gott, hör mal auf hier. Auf
du bist ein bisschen fettig gerade, oder?
Alter, ich bin wirklich im Arsch. Tut mir wirklich, liebe Zuhörer, es tut mir leid. Ihr hattet die Wahl zwischen Basti im Arsch oder Basti gar nicht. Das ist das, was ihr bekommt. Damit müsst ihr jetzt leben.
Also wenn ich die Wahl habe zwischen Basti im Arsch oder Basti gar nicht, dann wähle ich Basti gar nicht.
Oh, Reini, das macht mich aber traurig. Jedenfalls ist es so, was ich gerade sagen wollte. Der heftigste Traum, den man haben kann, ist der, wenn man schläft bis morgen, was du Wichser, wenn man schläft
Ich stell mir gerade diese Zeile aus dem Zusammenhang gerissen im Knast zum Beispiel vor. Du hast die Wahl, Basti im Arsch oder Basti gar nicht. Ja,
aber da würden die meisten Jungs sagen, dann aber doch das Erstere, ja. Lecky Basti im Arsch. So, jedenfalls, ja, es ist, bitte. Ne, ich werde jetzt zu Ende ausführen. Der Schlimme, ich richte mich mal auf, damit ich hier nicht so wegpenne. Ach, Reini, es ist wirklich, meine Beine sind schwer. Wenn ich nur Oma wäre, dann hätte ich jetzt Wasser in den Beinen. Ja. Oh, weil ich trinke mal was, ich trinke gerade Ginger. Otto, hör auf zu nerven, ich rede gerade mit dem Reinhard.
Du wolltest von deinem schlimmsten Traum erzählen. Ich habe in letzter Zeit geträumt, dass ich einem Auto hinten drauf fahre. Und das Witzige ist, es war mein eigenes Auto.
Also, du hast geträumt, dass du fährst in einem Auto und gleichzeitig deinem eigenen Auto hinten drauf fährst?
Ja, richtig.
Ist das vielleicht so ein So ein Selbst-Anal-Traum rein?
Nee, das, also ich hatte heute kurzzeitig Angst, weil unserem Auto, also quasi einem Auto, das wie unseres aussah, hinterhergefahren bin und dachte schon so, lege ich schon mal den Fuß auf die Bremse.
wenn Albträume wahr werden. Das kennst du jetzt auch, wenn man morgens aufwacht, so um 6 oder so, bevor man eigentlich aufwachen soll und sich dann nochmal, übrigens die Leute denken alle, du hättest ein Baby.
Das ist der Kater.
Der Kater fickt eine Katze. Reinhard hat kein Baby. Was
der Kater jetzt gerade macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gibt meine Freundin gerade Futter, oder?
Mm.
Nee, vielleicht fickt er auch den Plüschfisch.
Eins von beiden.
Ja. Das Witzigste war, meine Frau hat so Gary-Pantoffeln, also Gary von SpongeBob. Und da fällt der Kater auch gerne mal drüber her. Und irgendwann habe ich ihn mal erwischt, als er den Fisch im Mund hatte und Gary poppte. Das war sehr komisch. Ja, bitte.
Oh, ist das ekelhaft. Egal. Jedenfalls, was ich sagen wollte, wenn du morgens um 6 aufwachst und dann schläfst du nochmal ein und dann legt dein Gehirn richtig los. Wenn du dann nochmal so ein halbes Stündchen, nochmal ein Stündchen die Äuglein zumachst, ist bei mir jedenfalls und bei meiner Frau auch so. Ich habe ja selten mit dir in einem Bett geschlafen, aber kennst du das nicht? Wenn man hinten nochmal an den normalen Schlafenstündchen dranhängt, dann kommt der freaky Shit um die Ecke.
Ja, das ist, also die erste REM-Phase hat man so nach 30 Minuten, so grob, oder 20, 30 Minuten. Wenn man sich gerne mal an seinen Traum erinnern möchte, kann man auch versuchen wegzudämmern und sich einen Wecker auf eine halbe Stunde zu stellen oder so. Und das war übrigens wirklich der Fisch. Der Kater hat den Fisch gefickt, den habe ich mir jetzt geklaut, weil er mir auf den Sack ging. So.
Also mein schlimmster Traum ist immer wieder, und der kommt immer wieder, auf die Bühne zu gehen. Und auf eine riesige Bühne, so Lanxess Arena oder sowas, und dann dort zu stehen und die Menschen starren mich alle an, 14.000, 15.000 Menschen starren mich an, ich stehe alleine in diesem Spotlight und niemand lacht und niemand klatscht und niemand reagiert. Und nicht nur das, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Also nicht nur, dass es an sich schon schlimm ist, sondern ich finde auch keinen Weg daraus. Das ist mein immer und immer wiederkehrender Traum.
Sind Buhrufe dabei? Oder nee. Einfach nur ruhig? Einfach nur Ruhe.
Einfach nur Ruhe.
Ah, das klingt sehr unangenehm. Ich meine, also weiß ich nicht, vielleicht ist es das Schlimmste, was dir Job, also beruflich passieren kann. Zumindest kurzfristig.
Bei mir? Ja, ja. Auf jeden Fall. Also das ist, das ist schon ein greifbarer Horrortraum, ne? Weil der so wirklich aus meiner Lebenswirklichkeit ist. Also, das kann ja passieren. Also,
ja,
ich werde vielleicht irgendwann nochmal vor so vielen Menschen stehen und der Gedanke, ich hatte noch nie diesen krassen Blackout und ich stelle mir das einfach wie die Hölle auf Erden vor. Aber es gibt natürlich schlimmere Träume. Also.
Ja, wobei man muss ja sagen, dieses vor einem riesigen Publikum stehen. Ne? Also je größer das Publikum ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dabei, dass jemand dabei ist, der es witzig findet oder gut findet.
Stimmt. Aber trotzdem geht das dann leider unter bei 15.000. Also sagen wir mal, wenn die 500 dich mögen und 14.500 dich scheiße finden,
ja, okay. Aber trotzdem ist bei einem größeren Publikum die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dabei ist, der es gut findet oder Leute dabei sind, die es gut finden, größer. Und so ein Klatschen, da klatschen manche Leute ja auch so aus Höflichkeit mit oder so. Weißt du, so.
Mhm.
Nee, also ich muss sagen, ich fand die Sachen, also ich hatte noch kein Publikum von 14.000 Leuten, das Größte, was ich glaube ich mal hatte, waren 4.000 oder so. Das fand ich wesentlich weniger anstrengend oder schlimm als irgendwie ein Publikum von 10 Leuten.
Natürlich, weil eine andere Dynamik drin ist. Ne? Also das ist einfach so, 10 Leute sind die Hölle auf Gottes Erden.
Das auch,
also du kommst dir vor, als wenn du ein Referat vor der Klasse hältst.
Ja, das ist tatsächlich übrigens auch so eine Vorlesung. Ich habe meine Vorlesung dieses Semester ja online gemacht, im Schnitt so mit 14, 15 Leuten, die dann immer in diesen Video-Meetings waren. Meisten dann auch noch irgendwie haben ihre Kamera ausgemacht oder so. Und du redest einfach eine halbe Stunde ins Nichts. Null Reaktion. Das ist so ätzend.
Boah, stelle ich mir auch richtig ätzend
vor. Richtig ätzend. Naja.
Aber voll. Und wenn du fertig bist, dann ist das wirklich wie bei Indiana Jones, alle klappen ihre kleinen Tischchen zusammen und verpissen sich. Ne?
Ja, so in etwa, genau.
Da gibt's keinen Dank, Herr Remford, das war heute eine richtig geile Lecture mit Ihnen.
Nee, sowas bekommst du nicht. Undank ist der Weltenlohn.
Ach, nee. Aber hast du in deinem Gehirnchen rumgekramt, was dein schlimmster Albtraum ist oder einer, der wiederkommt?
Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich glaube, ich habe gerade keinen. Ich kann mich ehrlich gesagt generell kaum an Träume gerade erinnern. Weil das ist
komisch, meine Frau kann sich auch fast nie an Träume erinnern. Ich weiß eigentlich fast immer, was ich geträumt habe.
Ich habe ungefähr seit einem, Jahr, halbes Jahr oder so, ich schlafe echt richtig schlecht und richtig wenig. Also ich bin so im Schnitt jede Nacht 2-3 Mal wach. Ich schlafe selten länger als 7 Uhr. Egal, wann ich ins Bett gehe.
Auch nicht gut, ne?
Nee, also. Das ist nicht gut auf Dauer. Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht habe ich eine falsche Matratze oder so. Keine Ahnung.
Nee, da müssen wir dran arbeiten.
Ja, vielleicht mehr Alkohol.
Rufst du mich abends einfach an, mehr Alkohol. Also besoffen pennen ist natürlich auch immer so ein Ding. Also
besoffen pennen, also wenn so die Zeit, als man noch so 17, 18 war, wenn man so richtig Hackenstralle war und dann ins Bett gefallen ist, das war nicht gut. Wenn das Karussell angefangen hat und du im Kopf hörtest.
Den Fuß raus. Der Fuß muss auf dem Boden sein. Der Anker muss geworfen werden.
Genau, Anker werfen.
Das ist aber wirklich eine geile Zeit eigentlich. Ja, aber das Problem ist, physiognomisch kann man das nicht mehr mitmachen, Reini. Wir sind zu alt.
Nee, das habe ich auch gemerkt. Das habe ich in Frankfurt gemerkt.
Oh ja, da hat es schon gut einen im Schlappen. Obwohl so richtig, richtig, richtig besoffen war ich schon sehr lange nicht mehr.
Ja, nee, also so richtig, richtig Hakenstrahle war ich auch sehr lange nicht mehr.
Das da gibt irgendwie, aber es ist doch irgendwie schade, man lässt das nicht mehr zu, ne?
Ja, nee, man lernt halt, ne? Man lernt das, also.
Ja, aber mir war auch schon mit 16 bewusst, dass wenn ich jetzt eine Flasche Apfelkorn trinke, dass ich dann sehr wahrscheinlich gleich sehr betrunken sein werde. Aber ich habe gedacht, eine Flasche Apfelkorn, das ist so mein Ziel.
Ja,
ist wirklich so. Also das hat sich einfach geändert. Man wird zwangsweise, und ich habe ja noch keine Kinder oder so, denen ich ein Vorbild sein muss, aber man wird irgendwie vernünftiger. Also wenn ich irgendwo bin und sagen wir mal, ich habe mir dann wirklich schon 6 Gin Tonic reingetan, ich könnte auch noch einen 7. und 8., dann verzichte ich darauf. Weil ich weiß, das ist so die Grenze, wo es bei mir dann hakelig wird.
Vielleicht ist man einfach geübter da drin, bei dieser Droge den Sweet Spot zu treffen. Der, wo man noch nicht hat, kotzen muss.
Ja, also der Sweet Spot bei Gras bei mir ist auch relativ einfach, weil mehr als einen Joint habe ich, glaube ich, noch nie geraucht. Also ich finde Leute immer erstaunlich, die sich dann so 7 Stück anstecken und denken so, Alter,
das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. So bin ich auch vollkommen dabei, ne, vollkommen okay.
Hat das seine Wirkung erzielt, ich bin gut drauf, freue mich, lache ein bisschen, aber wenn ich so 5 Stück rauchen würde, dann könntest du mich aber ins Krankenhaus bringen.
Der Klassiker bei Freunden von mir, die sowohl geraucht haben, als auch gekifft haben, war immer so, ich habe mit dem Rauchen aufgehört, ich kiff jetzt nur noch.
Ja, das ist natürlich so fantastische Ersatzdroge. Das macht es dann auch nicht viel besser. Ja. Aber ich dieses mit Trinken so manchmal, also nicht mir fehlt das Trinken, das stimmt natürlich nicht. Aber ich erinnere an diese, es gibt so Dinge, die mir in der Vergangenheit fehlen, die ich gerne nochmal hätte. Diese Verantwortungslosigkeit mit 16, 17. Und man hat in der Hirnforschung herausgefunden, dass man sogar überlegt, Menschen unter 25 Jahren, also gesehen, dass das Limit des Jugendstrafrechts hochzusetzen, weil manche Gehirnbereiche, die Risikoeinschätzungen und moralisches Verhalten etc. bestimmen, einfach bei vielen Menschen bis 25 Jahren noch gar nicht richtig ausgebildet sind. Und man deswegen sagt, man kann eigentlich jemanden nicht verurteilen, nicht guten Gewissens nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht so richtig dran.
Also finde ich auch schwierig. Also ich finde gut, dass wir sowas wie Jugendstrafrecht und so weiter haben. Andererseits, wenn du dann Leute siehst, die wirklich hochgradig kriminell sind und sich dessen auch vollkommen bewusst, aber noch so jung, dass sie noch unter Jugendstrafrecht fallen, denkst du auch so, nee.
Das sind die Typen, die dreimal am Tag beim Aldi rausgezogen werden, weil sie klauen, rausgehen und wieder reingehen. Ja. Die kann man noch nicht mal Hausverbot erteilen, weil selbst das nicht mehr geht auf rechtlicher Grundlage. Da bin ich auch, ich habe mal über 2 jugendliche Mörder aus England gelesen, die ein anderes Kind ermordet haben mit 12 und 13 Jahren.
Oh, krass.
Und die haben einen 3-jährigen Jungen aus dem Einkaufszentrum entführt, das war so Mitte der 90er Jahre, und haben den ganz bewusst umgebracht mit dem Messer und ganz schlimm. Und da ist damals das englische Jugendstrafrecht nur für diese beiden reformiert worden. Also die sind nach einem, die werden sonst straffrei davon gekommen. Und man hat die, glaube ich, so ungefähr 7, 8 Jahre eingeknastet und hat die dann anonymisiert, also unter neuem Namen entlassen. Aber weiterhin in psychiatrischer Behandlung und heutzutage sind sie wieder komplett frei. Das ist schon eine Frage, ne? Also wenn jemand in diesem Alter, das ist ja allein, dass ein Kind von 12 Jahren Mord begeht an einem anderen Kind, ist schon fast unvorstellbar. Also ja, dieses, so kann man sich irgendwie gar nicht so richtig ausmalen.
Und überhaupt diese Tat Mord ist halt unvorstellbar und also für mich zumindest und deshalb wahrscheinlich aber auch so faszinierend, ne? Ich meine, Krimi-Literatur, ne? Es geht immer um Mord. Warum geht es immer um Mord?
Also, das ultimative Kapitalverbrechen ist, aber da bin ich übrigens nicht deiner Meinung. Ich finde, das ist überhaupt nicht unvorstellbar. Also null.
Was?
Ich finde, Mord, jemanden zu ermorden, finde ich, also natürlich nicht falsch verstehen. Ich finde es absolut nicht richtig, aber unvorstellbar, was dazu führt, jemanden zu ermorden, finde ich überhaupt nicht schwierig. Also das ist so leicht, jemanden im Affekt zu ermorden, ganz einfach. Also sagen wir, du kommst nach Hause, du hast leichten Zugang zu Waffen, also sagen wir, du bist Amerikaner. In Amerika, ihr habt zwei, drei, genau, also du hast leichten Zugang zu Waffen, aka du bist Amerikaner und die Waffe liegt bei euch ganz offen rum, weil ihr habt keine Kinder und ihr seid beide geschult, bla bla bla. Und habt einen Waffenschein und du kommst nach Hause und Sonka hat gerade ein heißes Date mit dem Tennislehrer, den du ihr letzte Woche besorgt hast, weil sie gesagt hat, Schatz, ich wollte schon immer Tennis lernen. Du hast gesagt, nein, Sonka, ich kann damit nichts anfangen. Und sie lässt sich gerade von Alejandro, dem Tennislehrer, durchbimseln. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in diesem Moment so dermaßen die Fassung verlierst, dass du einfach die Waffe von dem Dings nimmst und sie wegpustest, oder Alejandro wegpustet oder zumindest in die Wand schießt oder die Gefahr gekommen ist, Gewalt anzuwenden, einfach extrem hoch. Und das, ich weiß, das ist jetzt ein rein illusorisches Beispiel, aber es geht einfach darum, Mord wird ja nicht aufgeklärt zum Beispiel. Also ich habe ja im Strafvollzug gearbeitet, ne, im Knast, und sehr, sehr, sehr viele Prozente der Morde werden nicht aufgeklärt wegen guter Polizeiarbeit oder so, sondern weil es so unglaublich schwierig ist, eine Leiche verschwinden zu lassen und weil der Mörder sowieso meistens im Umkreis von 30 Quadratmetern lebt, weil die meisten Morde geschehen im häuslichen Kontext. Ehemänner, die ihre Ehefrauen mit der Axt erschlagen nach 30 Jahren, Ehefrauen, die ihren Ehemann vergiften, weil sie ihn hassen, weil sie einen neuen Geliebten haben, das ist alles sehr oft in einem sehr sozialen Kontext, ne? Und deswegen ist es oft, in Anführungszeichen, leicht aufzuklären, und oft rufen aber sogar die Leute selber die Polizei, weil sie dann in der Badewanne sitzen und versuchen, ihre Frau zu zersägen und feststellen, dass der menschliche Körper, wenn eben kein Leben mehr drin ist, mit 70, 80 Kilo einfach zu einer Masse totem Fleisch wird, die man alleine gar nicht mehr hochgehoben kriegt. Also dieses alte Klischee von in Teppich einrollen und die Alte im Baggersee werfen, das ist alleine fast gar nicht machbar.
Ja, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. nee, ist mir durchaus bewusst, aber ich finde es trotzdem, also ich, mir ist Gewalt in dieser Ausprägung also so enorm, so fremd, das weiß ich nicht, da muss ich noch ein paar Shooter für spielen oder so, das ist...
Ja, Gewalt, aber wir sprechen jetzt von Affektgewalt, Reini. Also jetzt, dass du niemand bist, der deine Frau schlägt oder niemand
Nein,
bist,
aber
der
auch
Gewalt in böser.
Ich kann mir nicht vorstellen, was passieren müsste, dass ich so sehr.
Naja, ich habe ja eben schon ein Szenario beschrieben, was viele Menschen schon dazu bringt, zur Waffe auf den Tisch zu greifen. Die erschießen sich dann oft auch selbst. Aber so dieses, den Partner beim Fremdgehen erwischen, ist schon so einer der Klassiker, der zu Affekttaten führt. Oder deswegen auch diese unheimliche Häufung an Mordfällen in der Weihnachtszeit. Das hat jetzt nichts mit Alejandro zu tun, sondern einfach, dass dort Familien zusammengepackt werden, die sich oft nur selten oder einmal im Jahr sehen. Und dann werden wirklich alle Konflikte ausgepackt, die Schwiegermutter oder was weiß ich, alles, was für immer schwelt, und dann haut man dem anderen einfach mal einen Kochtopf auf den Kopf, ne? Also Mord ist auch leichter, als man denkt. Ich habe dir doch mal erzählt von dieser Sache mit dem Mann im Sauerland, in vielen Filmen wird doch Leuten dann irgendwie mit einem Gummiknüppel auf den Kopf.
Ja. Hollywood.
Du bist halt einfach tot.
Ja,
ne?
Genau.
Also Hollywood uns, ja, bist einfach tot, ja, wenn jemand mit einem Gummiknüppel auf den Kopf haust. Also im schlimmsten Fall. Aber ja.
Mit einer stumpfen Waffe.
Ich finde Mord zum Beispiel, ich finde Vergewaltigung, also ich weiß, heute ist irgendwie nicht der gute Laune-Podcast, aber Vergewaltigung zum Beispiel finde ich viel, viel schwieriger, weil, also nicht schwierig, nicht falsch verstehen. Also ich finde den Gedanken, jemanden zu vergewaltigen, der ist, Vergewaltigung ist immer mit Machtgefühl, ne? Über jemanden Macht ausüben, das hat eigentlich viel weniger mit Sexualität als mit Macht und Machtgefühl zu tun. Also das ist nicht Befriedigung von sexuellem Trieb, sondern sehr oft auch deine Macht und deine Minderwertigkeit an anderen Menschen abreagieren. Das ist sehr viel, was in Vergewaltigung stattfindet. Und das finde ich zum Beispiel absolut, also ich könnte mir vorstellen, jemanden im Affekt zu erschlagen oder zu erschießen, da würde ich mich nicht von frei machen. Müsste natürlich eine absolute Extremsituation sein, dafür würde ich dann auch einfach lange in den Bau gehen. Und Mord ist einfach fürchterlich. Also man nimmt jemand anderen das Leben, da steht jetzt gar nichts zur Diskussion. Ich meine damit nur, ich finde Mord als Affekttat nachvollziehbarer als zum Beispiel Vergewaltigung. Vergewaltigung bedarf einem gewissen Mindset, dass man sowas überhaupt ertragen kann. Also wenn der Partner oder jemand, mit dem man Sex hat, leidet, dann ist das für die meisten Menschen so unfassbar abstoßend, dass sie dann auch gar nicht mehr können.
Was ich in dem Kontext hart fand, ist, dass mir letztens erst mal wieder begegnet, so ein geschichtlicher Fakt, die Vergewaltigung in der Ehe ist ja erst seit wann eine Straftat?
Ja, seit 2002, glaube ich.
Wahnsinn, ne?
Also offiziell eine Straftat. Es wurde, glaube ich, in den 70er oder 80er Jahren wurde das mal wurde darüber abgestimmt, aber ich glaube, die endgültige Streichung aus dem Gesetzbuch, also oder Eintragung, dass Vergewaltigung innerhalb eines Eheverhältnisses, also wenn der Mann sich der Frau aufzwängt, eine justiziable Straftat ist, ist aus den 2000ern. Das ist unvorstellbar. Und man darf nie vergessen, dass viele Leute, die uns heute regieren, und unter anderem Angela Merkel, glaube ich, nicht, aber Seehofer dafür gestimmt haben, das weiter aufrechtzuerhalten. Oder Stoiber
der,
auch.
Der Dings hier, der Fotzenfritz doch auch, oder?
Friedrich Merz, natürlich, ja. Also das kommt ja auch an gar nichts ran. Aber das ist, finde ich, wirklich was für ein Mindset ist denn das, dass eine Frau einem Mann aufgrund eines Ehescheins in irgendeiner Weise zur Verfügung zu stehen
ja,
hat?
Ja, über diese Rollenbilder und so müssen wir gar nicht reden. Also ich finde es
aber das klingt nach das klingt ja nach tiefstem Mittelalter, ne? Und
das ist genau wie, also manchmal sind so Gesetze ja wirklich abstrus, ne? Also das ist genau wie Homosexualität wurde doch auch erst in den
Ende
90ern
der,
oder so? Oder
ja,
in den 2000ern?
Ich glaube etwas früher.
Von,
aber
von der Liste der Krankheiten
Paragraph, gestrichen? Ach so, ja, das stimmt, psychischen Krankheiten. Aber der Paragraph 175, das ist so aus der Generation meiner Großeltern. Also mein Opa hat damals habe ich, glaube ich, mal erzählt. Ne? Mein Opa war wirklich ein super Typ, aber der ist halt 18 geboren gewesen. Und das Einzige, wo der ist um die ganze Welt gereist, das Einzige, mit dem er wirklich ein großes Problem hatte, war Homosexualität. Das hat er einfach nicht verstanden. Also er hat halt das als Krankheit betrachtet oder zumindest als psychische Störung. Und als er mal vermutete, dass ich schwul sein könnte, war das für ihn so wirklich absolute Hölle. Das war ganz fürchterlich für ihn. Und wo wollte ich denn jetzt hin mit der Geschichte?
Wir waren bei abstrusen Gesetzen.
Ach so, das genau. Und er hat dann auch immer die 175er dazu gesagt. Und umgeschaltet, wenn zum Beispiel Carsten Flöter in der Lindenstraße seinen Freund geküsst hat. Dann wurde immer sofort umgeschaltet, damit ich nicht verdorben werde.
Hier als Harpe Kerkeling sich geoutet hat, beziehungsweise geoutet wurde, war das ja auch noch ein Riesenskandal. Ne?
Ja, das war also nicht unbedingt wegen der Homosexualitätsskandal. Ich glaube, der Großteil des Skandals war daran, also für die, die es nicht wissen, es gibt einen schwulen Regisseur und auch, wenn man möchte, mir fällt gerade kein richtiger Begriff dafür ein, aber ein schwuler Künstler, Rosa von Braunheim heißt er, und der hat einfach mal in der Talkshow 4, 5 homosexuelle Stars geoutet und unter anderem auch Harpe Kerkeling Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er. Und das war für Harpe Kerkeling, weil er es sich nicht selber ausgesucht hatte, ganz fürchterlich. Und ich finde das auch unter aller Sau. Also
Ich
absolut nicht der Meinung bin, dass irgendjemand sich zu schämen hat, weil er homosexuell ist. Das ist in keinster Weise ein menschlicher Makel. Die Entscheidung, jemandem abzunehmen, darüber öffentlich zu sprechen als öffentliche Person, die hat einfach niemanden zu treffen. Fertig.
Nein, auch generell so. Also sexuelle Vorlieben sind was jeder für sich entscheiden sollte und auch wie und wie viel er damit über andere spricht. Ne? Wenn jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, Bock hat, Swing durch die Clubs zu ziehen, soll er das machen? Ob er darüber reden will oder nicht in seinem privaten, geschäftlichen oder sonst was Umfeld, ist halt die, ne, die Sache von jedem Einzelnen. Ne? Wenn du das toll findest, dass deine Frau dir einen großen Haufen auf den Bauch setzt.
Ja, und du kennst unser, ach Reini, dabei, ne? Man das merkt, ist, dass du ja schon mal unser Gast warst.
Ja,
das,
ja, also ne, kurz nach dem Verabschieden.
Oh Gott.
Wo wir vorhin bei abstrusen Paragraphen waren. Es gibt ja immer noch in unserem Gesetzbuch so abstruse Paragraphen. 218, 219 Abtreibung.
Was steht da?
Du darfst also eine Abtreibung, wie war es nochmal? Wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, ist das, eine Abtreibung ist nie legal, sie ist nur straffrei.
Zum Beispiel. Wie 5 Gramm Gras, also.
Ja, so in etwa. Nur,
Abtreibung zum Eigenbedarf. Okay.
Wenn du darfst als Arzt keine Werbung für Abtreibung machen. Das geht so weit, dass du auf deiner Homepage zum Beispiel nicht schreiben darfst, dass du Abtreibungen durchführst.
Und wie?
Das hat, ja,
das muss man dann zum Mundpropaganda essen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Muss man seinen Zahnarzt fragen, ob er noch ein Nebengeschäft laufen hat? Nee, oder?
Das ist eine gute Frage. Es gab, weiß ich nicht, vorletztes Jahr oder so, gab es sogar eine Ärztin, die dafür zu einer Geldstrafe verknackt wurde, weil die auf ihrer Homepage stehen hatte, dass sie Abtreibungen durchführt. Die wurde von irgendeinem christlichen Spinnerverein, wurde die quasi denunziert und nach dem Paragraph 218.19 ist das Ganze illegal und damit hat die sich strafbar gemacht.
Das ist ja krank.
Das ist geil,
ja,
ne?
Ich hatte das auch am Rand mitbekommen.
Wahnsinn.
Das ist für mich, das gehört für mich zu einer dieser Sachen, wo ich wirklich mich immer frage, wie kann denn irgendjemand überhaupt auf die Idee kommen, einer Frau oder einem Menschen vorzuschreiben, was er mit seinem Körper zu tun hat. Ich verstehe es nicht. Also natürlich kann man, die christliche Argumentation ist ja, dass dort Leben getötet wird, was schon in der Frau wächst.
Ja, die christliche, jeder mit seiner Religion am Arsch und die Christen mal ganz vorne weg. Also
ja, also, es ist halt eine Menge Leid auf dem Rücken des Christentums entstanden.
Ja, oder jede andere Religion auch. Soll halt jeder machen, was er will. Sollen die Leute meinetwegen auch an rosa furzendes Einhorn glauben, dass sie abends von hinten durchrammelt. Ist mir vollkommen egal. Ne? Solange sie das für sich machen und andere Leute damit nicht belämmern. Also mal ganz ehrlich. Also
wenn die Abtreibung verboten wird, würde ich das schon als belämmern bezeichnen.
Ja, kann auch meinetwegen jeder an Jesus, also ne, die Leute können auch an Jesus glauben, an Gott, meinetwegen auch an den Rauschebart in den Himmel, auch wenn das bescheuert ist. Meinetwegen auch eine etwas weiterentwickelte Form von Gott. Ne? Man kann ja auch an Gott glauben, ohne an den Rauschebart in den Himmel, wenn man möchte. Ne? So an irgendwie Energie. Den Ursprung. Ja, was weiß ich, wie du auch immer du das nennen möchtest, spirituell, was weiß ich, ist mir auch vollkommen egal. Ne? Religion ist was Persönliches, was jeder für sich halt entscheiden soll und was auch jeder für sich bitte gefälligst behalten soll.
Aber ist eigentlich lustig, ne? Also Religion ist was Persönliches, was jeder für sich entscheiden soll, aber Abtreibung offensichtlich nicht.
Nee, das, ja, ganz offensichtlich. Also ich frage mich, also ich denke immer, Religion sollte so weit frei sein, wie sie niemand anders betrifft. Punkt. Ja.
Ich habe heute, also Thema Abtreibung, den Satz muss ich nochmal sagen, für mich ist nicht nachvollziehbar, dass irgendjemand auf der Welt sich anmaßen kann, darüber zu entscheiden, außer der werdenden Mutter. Und ich finde, jeder Mensch sollte bis zu einem bestimmten Punkt das Recht haben, also der Entwicklung eines Kindes, sich dagegen zu entscheiden. Wir leben in modernen Zeiten, in denen das machbar ist, ohne Leute fürchterlich zu verletzen oder irgendwas Schreckliches tun zu müssen. Und wir haben ja auch Erkenntnisse darüber, wie weit ein Baby, also Abtreibungen sind ja zeitlich begrenzt, ist ja einfach so. Ne? Also man macht es ja nicht mehr zu einem Punkt, wo sagen wir schon ein höher entwickeltes zentrales Nervensystem da ist, sondern es sind, ich weiß nicht, 3 Monate, ne, oder so, ja. Ungefähr 3.
Da muss man jetzt auch wieder sagen, 2 Männer unterhalten sich darüber, ist auch wieder komisch.
Es geht ja eher um das Recht der Selbstbestimmung. Also jemand, der ein Kind austrägt, der 9 Monate dieses Kind unter dem Herzen hat und so, der sollte auch das Recht haben, sich dagegen zu entscheiden.
Genau,
so einfach ist das.
Also ne, wir dürfen ja auch eine Meinung dazu haben, was ich auch gut finde. Ich habe eine sehr deutliche Meinung dazu und zwar, jeder soll mit seinem Körper bitte selber entscheiden, was er damit tut und was nicht. Und sich nicht von irgendwelchen Interessengruppen vorschreiben lassen, was er damit tut und was nicht.
Ja, ich habe heute mit einem Christen gesprochen, einem Menschen, der früher so in einem Pastorat gearbeitet hat, sehr netter Mann. Und der nun mal Katholik ist und auch ziemlich harter Katholik. Und dem sagte ich dann, ich bin wirklich Atheist, ich kann da, bin da überhaupt nicht. Atheist heißt ja nur, dass du noch auf der Suche bist. Und der war mir bis zu dem Zeitpunkt sehr sympathisch und auch darüber hinaus. Aber ich musste dann trotzdem einwenden, dass das nicht heißt. Das heißt nicht, dass ich noch auf der Suche bin, sondern die Suche ist beendet und die Entscheidung ist gefallen. Fertig. Ja. Weil das einfach, also es ist eben keine Suche mehr nach irgendeiner spirituellen Macht und auch nicht mehr, ich guck mal, ob Gott mir irgendwann begegnet. Nein, ich bin der festen Überzeugung, er existiert nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auf einem riesigen, dreckigen Erdball mit 40.000 Stundenkilometern durch ein dunkles, schwarzes All rasen und nichts anderes sind als hochentwickelte Affen, die irgendwann sich selbst vernichten werden. Und dass nichts davor, nichts danach auf uns wartet und wir Glück haben, dass wir geboren wurden. Das ist, ich wäre gerne Christ, aber ich bin nicht auf der Suche danach und es wird auch nichts kommen. Also sollte ich jetzt nicht hier, weiß ich nicht, eine Marienerscheinung haben, gleichzeitig ein Triebwerk durch mein Dach fallen und ich auf wundersame Art und Weise vom Tod verschont werden, wird es in diesem Leben nicht mehr passieren, dass ich Christ werde oder dass ich in irgendeiner Weise suchend werde oder sowas.
Ja, das...
Aber ich fand es auch irgendwie arrogant zu sagen, du bist noch suchend.
Ja, weil, ja, ja, das ist es.
Nicht die, weißt
ist
du?
Es. Ist es. Also, ne, ich bin auch eher in dem Lager Atheist und oder dann kommt ja auch immer die Frage, ne, was denn für ein Atheist? Bist du eher so Agnostiker oder oder harter Atheist?
Ja.
Na?
Ja, klar. Also.
Ich denke dabei immer so, ist mir egal. Also so, ne? So, glaubst du an Gott? Nein. Ja, was denn dann? Glaubst du, es ist noch nicht geklärt? Glaubst du, es gibt einen? Glaubst du, bla bla? Dann denke ich so, nee, und ist mir egal. Gibt Wichtiges, worüber ich nachdenken muss. Zum Beispiel, habe ich noch Pesto für die Nudeln heute Mittag? Ne? Also,
naja, ändert also ja dein Leben. Die Frage ist, nein, die Frage, also wenn es einen gibt und du weißt, also was meinst du, was der Papst glaubt? So? Also der glaubt sich in Grund und Boden, ne? Also das ist schon.
Da wäre ich mir nicht so sicher. Also, ne? Das.
Meinst du, also, er hat mittlerweile eine Vermutung, dass das ein Ponzi-Schieben sein könnte, den man da aufgesessen ist?
Nee, also mal ernsthaft, du kannst ja auch, also du musst ja nicht an Gott glauben, um in der Kirche Karriere zu machen.
Ach Reini, du musst doch wohl an Gott glauben, um der fucking Papst zu sein.
Nein, warum?
Der Papst, Reinhard.
Nein, was du glaubst, ist ja was anderes, muss ja nicht das Gleiche sein wie das, was du sagst oder wie du dich verhältst. Was du glaubst, ist was sehr Persönliches, was tief in dir drin, in deinem Kopf passiert. Ne? Du kannst doch auch sagen, also du kannst doch auch die innere Überzeugung haben, so, nee, glaube ich nicht dran. Aber das Käppchen ist schick. Und der Stab ist ganz nett. Und dieser Ring.
Sagen wir mal so, ich halte die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Papst irgendwann, als er sich entschieden hat, sich beim römischen Konzil zur Wahl zu stellen, nicht gedacht hat, ach, da kann man immer so schön spazieren gehen, dann kriegt man ein Auto mit großen Glasfenstern und ein lustiges Hütchen, gefällt mir alles ganz gut. Ich glaube schon, dass
du stehen kannst.
Ja, nein, ich glaube, du bist so ein Arsch, ne? Ein Auto, in dem du stehen kannst. Deswegen bist du Papst. Warum sind die eigentlich Papst geworden? Ich wollte immer ein Auto haben, in dem man stehen kann. Diese ganze Jesus-Scheiße interessiert mich nicht so wirklich, egal.
Ja, man geht davon aus, dass man zum Beispiel Papst, was weiß ich, Dalai Lama oder sonst welche religiöser Führer wird, weil man daran zwingend glaubt. Aber vielleicht möchte man auch einfach nur Karriere machen. Ist halt auch nur eine Firma. Ja, ist das so? Oh,
Reini, Alter. Das ist nicht PricewaterhouseCoopers oder die Deutsche Bank, ey.
Also, was unterscheidet denn Scientology von der Kirche?
Die haben weniger
okay,
Geld.
Okay, ja, die sind beide. Ja, die sind beide irgendwie spooky auf ihre eigene Art.
Nein, aber ich sag mal, also, auf der anderen Seite, du hast ja jetzt nicht unbedingt Unrecht. Also, es gab ja diese Serie auch über die Päpste des 15., 16. Jahrhunderts. Wie hieß das denn nochmal?
Aber im Mittelalter noch mehr
jedenfalls
als jetzt?
Wo gefickt wurde die ganze Zeit und so. Und das ist unfassbar.
Ja, das ich möchte nicht wissen, was im Vatikan so unter der, ne?
Haben wir schon über das Zölibat gesprochen heute? Ich bin echt so müde, dass ich gar nicht mehr weiß.
Nee, über das Zölibat haben wir noch nicht gesprochen.
Weil ich habe heute nämlich zu dem auch gesagt, hör zu, also hier Katholizismus alles feini peini, aber was zum Teufel soll diese Zölibat scheißen? Dann fiel mir auch ein, dass ich mal gelesen habe, dass der einzige Grund, warum das Zölibat überhaupt erfunden wurde, weil das ist keine 2000 Jahre alte Angelegenheit, das Zölibat. Jetzt kann es sein, dass ich dir was erzähle, was du mir erzählt hast. Das Zölibat basiert alleine auf dem Gedanken, dass im 17. Jahrhundert etc. viele Kirchenmänner, weil sie so gern gefickt haben, aber keine Ehefrauen hatten, Unmengen an unehelichen Kindern gezeugt haben, für die dann die Kirche, weil ja die Kirchenmänner Männer der Kirche waren, aufkommen musste.
Aha.
Und um das zu verhindern, also nur um Unterhaltszahlungen an arme Bauernmärkte, die von irgendwelchen katholischen Priestern genagelt wurden, zu unterbinden, hat man das Zölibat erfunden. Das ist jetzt auch keine, also das habe ich zumindest gelesen dazu und musste sehr lachen. Weil, sagen wir mal, guck mal, du lebst dein Leben lang ohne Sex. Du lebst dein Leben lang ohne Sex. Und das nur, weil die Organisation, die dir das verbietet, vor 400 Jahren mal auf den Trichter gekommen ist, dass du sonst Kinder zeugen könntest, für die sie aufkommen müssen.
Ja, was für eine Art von nicht, ne?
Warum denn eigentlich nicht? Habe ich auch nicht verstanden.
Das musst du den Papst fragen. Wobei der jetzige Papst da, glaube ich, der ist da, glaube ich, lockerer, oder? Ratze war da ein bisschen härter.
Ja, Ratze war in vielerlei Sicht ja ein bisschen härter. Er sah auch aus wie der fucking Imperator. Ne? Also, ich fand Ratzinger immer total creepy. Und auch Johannes Paul, oh Mann, ey. Also, der ist halt durch Afrika gefahren in seinem Papamobil und hat gesagt, lasst mal schön sein mit der Verhütung. Kondome sind böse. Und da sterben jedes Jahr, oder starben zu der Zeit, jedes Jahr mehrere Millionen Menschen an AIDS. Du kannst nicht durch ein Land fahren, in dem die AIDS-Quote irgendwie wie im späten Uganda bei 20% oder so liegt und sagen, oder Ruanda, und sagen, nimm keine Kondome, dann ist das am Ende des Tages für mich Massenmord.
Was?
Also.
Hast du gerade gesagt, Papst Johannes Paul, der ist ja nicht mittlerweile heilig?
Ja, in Gottes Namen, Reini. Also weiß ich nicht. Also ich hätte vorher John Lennon oder so heilig gesprochen. Also
ja.
Die ganze Heiligsprechungsschall. Nein, aber ist das denn falsch? Also ich finde die Aussage, Johannes Paul hat
Menschen
massenweise dazu geraten, nicht zu verhüten in Gebieten, in denen sie definitiv hätten verhüten müssen. Nicht nur aufgrund von HIV, sondern aufgrund von der Armut. Von Kindern, die geboren werden in absoluter Armut. Familien, die 7, 8, 10 Kinder haben. Weil der Papst gesagt hat, das ist alles top so. Der ist durch ehemalige Kolonien gefahren, ne? Durch Orte, in denen die Menschen extrem gläubig sind. Und hat so einen Scheiß geredet. Der Mann hat auch Gutes getan. Ne? Also man muss ja auch Respekt vor so einer Leistung haben. Das ist ja schon irgendwie bis zum letzten Punkt.
Am Ende ist der wie ein Politiker. Ist auch nur ein Mensch mit ganz viel drum und dran. Ne? Also wie gesagt, ist am Ende auch nur eine große Firma mit einem Vorsitzenden. Der komische, der gern Kleider trägt. Meine Güte. Das, ne?
Welche Firma hat das nicht? Sagen wir mal ehrlich. Der BMW-Vorsitzende zieht sich zwischendurch bestimmt auch gerne mal High Heels an unterm Tisch oder so. Nein, aber das ist eine große Firma mit einem Chef, der gern Kleider trägt. Ja, das ist mindestens so hart wie das, was ich über Johannes Paul gesagt habe.
Mal ganz ehrlich, wir kennen ja so aus unserem Geschichtsunterricht und auch, ne, weil wir halt hier in Europa groß geworden sind, im Mittelalter und im Ganzen drum und dran, wir kennen halt jetzt nicht besonders gut, aber die ganze Geschichte um die römisch-katholische Kirche, bla bla bla. Ne? Was ist mit den anderen Religionen? Die sind doch zum Teil deutlich älter, die haben doch auch Leichen im Keller liegen, oder? Also, darüber können wir so gut wie nichts erzählen, oder?
Nö, weil wir darüber ja nicht viel wissen.
Im Buddhismus ist doch bestimmt auch nicht alles shiny. Das klingt so nett.
Das alles. Ja, also nee, ich glaube, dass es keine Religion gibt, die nicht zumindest sowas wie ein, wie soll man das sagen, Hinkefuß hat, also wo irgendwas was ist, was nicht in Ordnung ist. Aber ich glaube, der Buddhismus ist so von seinen Grundsätzen her und auch wie er verbreitet und bitte schreibt uns, wenn ich da völlig daneben liege, weil das weiß ich nicht. Aber allein Kreuzzüge, das ist ja schon der Gedanke, hör zu, wir gehen in ein anderes Land, da steht der schwarze Mann und dann sagen wir zum schwarzen Mann, willst du eigentlich Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser anerkennen? Und wenn der Nein sagt, dann bringen wir den um.
Ja,
und allein auf diesen Trichter zu kommen, ist ja so unvorstellbar bescheuert.
Ja, also das klingt jetzt so, aber das war ja damals nicht die Idee der Kirche, da hinzugehen, sondern eher so der Vorwand, warum man Kolonien ausbeuten kann, weil man bringt da die Religion hin. Aber ne, das war eher so das Feigenblatt für, wir möchten da bitte die Bodenschätze ausräumen. Oder die Ungläubigen als Sklaven, was weiß ich nicht was. Ne? Findet man in vielen Religionen mal wieder. Im Islam genau. genauso wie im Christentum, aber ich glaube auch in anderen Religionen, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir im Buddhismus so etwas in gewissen Strömungen auch finden. Wir haben nur keine Ahnung, weil wir damit sehr wenig Berührungspunkte haben. Wenn du dir so asiatische Geschichte anguckst, da gab es doch garantiert auch das eine oder andere Land, das irgendwie eine bestimmte Art von Buddhismus oder so oder verschiedene Schulen irgendwas anderes niedergemetzelt haben. Wir kennen es nur nicht, weil es halt so scheiße weit weg ist. Und in unserer Welt nicht so eine Rolle spielt. Wie viel kannst du über chinesische Geschichte erzählen? Ich kann darüber nichts erzählen.
Ja, also sehr wenig. Die haben mal eine Mauer gebaut.
Ja, und bei Japan weiß ich, da haben die Amis mal Bomben drauf geworfen. Ne? Aber die hatten einen Kaiser, den sie nicht verlieren wollten im Zweiten Weltkrieg. Deshalb haben sie relativ lange gewartet, bis sie sich mal ergeben haben. Aber also ich kann über asiatische Geschichte oder generell so über asiatische Kultur unglaublich wenig erzählen, weil wir doch sehr amerikanisch geprägt sind mit unserer Jugend.
Das stimmt.
Sehr schade. Also, und ich glaube, da gibt es eine Menge spannende Sachen.
Ja, aber das ist, ja, also Punkt. Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, es wäre, glaube ich, gut. Wäre, glaube ich, wirklich gut, mehr darüber zu wissen. Aber das ist ja am Ende des Tages, Reini, ist es auch so, ich habe oft das Gefühl, dass die Menge meiner Interessen oder der Sachen, die ich google, also wenn ich jetzt meine Google-Suche durchgehe, natürlich interessiere ich mich stark für Medien. Also da weiß ich einfach viel, wer hat wen den Oscar, welche Schauspieler waren miteinander verheiratet, welche Fernseher liefern, wann wurde ein Film gedreht, sowas, ne? Aber trotzdem ist es auch viel, in Anführungszeichen, Banales.
Ja, kennst du das, wenn man sich so eine Stunde in der Wikipedia verliert?
Total.
Das so, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel mal den neuen Stadtteil, den ich jetzt ziehe, habe ich mal gegoogelt, mir einen Wikipedia-Eintrag durchgelesen und irgendwann endete es bei Sprengstoffen und Atombomben. Also so Wikipedia-Hopping. Weil da ist die BASF, dann gab es irgendwie die Explosion in Oppau, dann ging es um Sprengstoff, dann kam Beirut und so weiter und so weiter. Es gibt ja auch so Wettbewerbe, wo es ein ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Du bekommst quasi ein Ziel in der Wikipedia und du musst versuchen, von einem bestimmten Artikel mit möglichst wenig Verlinkungen dahin zu kommen.
Was ist das Ziel, hä?
Du startest bei, weiß ich nicht, bei Hitler oder so. Und sollst dann mit möglichst wenigen Verlinkungen innerhalb der Artikel immer nur durch Klicken auf Hyperlinks von Hitler zu, weiß nicht, Mutter
Teresa kommen. My Little Pony.
Oder so. Ja, oder My Little Pony kommen. Das ist tatsächlich ein relativ witziges Spiel. Kann man sagen,
ich habe Wikipedia durchgespielt.
Nee, das ist tatsächlich ein relativ witziges Spiel, weil es gibt da manchmal Verlinkungen, die wirklich, wirklich witzig sind oder sehr abstrus sind, wo du dann quasi einen kleinen Wettbewerb machen kannst. Irgendwie jeder hat 10 Minuten Zeit und der mit den wenigsten Klicks gewinnt am Ende.
Naja, ist wahrscheinlich, also von Hitler wegzukommen ist gar nicht so schwer, wenn dann irgendwie die USA oder England oder sowas
im Wesentlichen,
das ist schon mal das Land, ne?
Genau.
Und dann bist du schon, also dann bist du allein durch diesen einen Hyperlink schon sehr weit von den Nazis weg.
Ja, aber du bist immer noch nicht bei My Little Pony.
Das stimmt
allerdings. Das ist halt auch ein interessantes Spiel, weil es halt, du brauchst eine gewisse Strategie und Intelligenz dafür, um halt Verlinkungen zu machen, so wie du das jetzt gemacht hast, als erstes von den Nazis weg zu den Amis. Und dann bist du schon mal ein bisschen mehr an der Popkultur dran. Und dann musst du irgendwie gucken, wie du von da dann zu My Little Pony oder so kommst. Das ist wirklich, wirklich witzig. Das hat sogar einen Namen, aber ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt.
Irgendwie ein cooler Gedanke, coole Idee.
Ja, ist ein sehr schönes Spiel. Du wirkst ein bisschen müde, Basti.
Ach, Reinibärchen. Ich weiß, die Leute sind uns böse. Ich weiß, wir sind eure Hour of Power. Ich weiß, viele von euch sitzen jetzt in Reini, wir haben die Musiktipps euch gegeben, du Scheiße.
Ja, komm, das ist eine Minute.
Reinhard, mach das aus.
Warum?
Mach das aus, du dummes Schwein. Mach es aus. Und zeig dir ständig Bilder von dir im Internet, wie du begeistert von deinen Nachbarn bist. Sehr schrecklich.
Ist ja gut.
Mein Gott.
Was, ey, Nachbarn. Ich habe großartige Nachbarn. Ich hatte, ohne Scheiß, ich hatte die Befürchtung, dass wir da in den, man weiß ja nicht, wo man hinzieht so. Und tatsächlich leben da relativ viele junge Menschen. in diesem Haus. Ja, die sind alle so, also jung ist dann auch wieder so ein Ding, ne? Ich würde mich ja immer noch als jung bezeichnen und wir sind Ende 30. Das so, ne? Aber die sind auch so alle so, also zumindest die zwei Parteien von den Vieren, die da sonst noch wohnen, die wir jetzt kennengelernt haben, sind so in unserem Alter und einer von denen hat eine Tricorder-Replika im Wohnzimmer stehen. Das finde ich sehr sympathisch. Und er zockt WoW. Ja. So. Oh,
das klingt nicht schlecht, Rainer.
Ja, klingt gut, ne?
Jetzt ein Song von mir. Stuck in the Middle with You von Stevie Wheel. Ein Song, der im wunderschönen Film Reservoir Dogs läuft, während Michael Madsen einem Polizisten, der gefesselt auf einem Stuhl in einer Benzinlache steht, das Ohr abschneidet.
Oh, schön.
Kennst du ihn? Ja, oder?
Nein. Wie heißt der Film? Ah doch, ja, kenne ich.
Fantastisches Stück Musik.
Ich möchte etwas empfehlen, was wahrscheinlich, also es kommt jetzt nicht in die Liste, weil es ist, glaube ich, nicht auf Spotify zu finden. Das wurde mir auf Twitter angetragen, nachdem ich das letzte Mal...
Kannst du nicht einfach was empfehlen, was in die Liste kann?
Nein, kann ich nicht. Ich möchte ja kulturell unsere Hörer auch bereichern. Und wenn ich bereichert wurde von jemand anderem, dann möchte ich das bitte auch weitergeben. Und zwar hat mir jemand erklärt, dass es eine Band gibt, die heißt Stovokor.
Stovokor?
Ja, Stovokor, um genau zu sein. Also Stovokor. Stovokor heißt die Band. Und das ist eine Death-Metal-Band, die nur auf Klingonisch singt.
Ach du Scheiße. Und
Stovokor ist der Himmel bei den Klingonen.
Also, es gibt, ja, aber das werden sie nicht sein.
Nee, das sind sie nicht. Es gibt's auf YouTube und es ist ganz schlimm. Es ist wirklich richtig schlimm. Also man kann es nicht anhören.
Auf Klingonisch.
Ja.
Es ist ganz schlimm. Man kann es sich nicht anhören. Nee,
geht wirklich nicht. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich scheiße.
Reini, aber warum empfiehlst du was wirklich,
weil ich es witzig wirklich fand. Weil ich es wirklich witzig fand.
Ja, Mann. Gut, dann schieb ich noch was hinterher. Einen Song, den ich sehr beeindruckend fand, den mein lieber Kollege Jörn Bär von 1Live letztens empfohlen hat. Yoga von Björk. Also, ich glaube, weiter weg von deinem Musikgeschmack kann man nicht sein. 9 Minuten lang isländisches Geheule, aber wirklich schon eine Bank. Also die Björk, die kann schon was.
Ich hab doch noch ein Lied. Darf ich noch? Das gibt's auch bei Spotify.
Jetzt ist es zu spät. Die Playlist ist leider geschlossen.
Aber es ist
komm rein, für dich mach ich sie nochmal auf.
Okay, das Lied...
Jetzt kommt wieder irgendwie tschechische, kroatische...
Nein. Das Lied ist von der, Band ZSK.
ZSK.
ZSK und heißt Ich habe Besseres zu tun.
Ich habe Besseres... Da ist es, Reinhard.
Ja.
Das wird mir bestimmt wieder sehr gefallen. Das sind Punker, ne?
Ja, das ist eine Punkband und das ist angelehnt an das Zitat von Professor Drosten, der auf eine Interviewanfrage der Bild sagte, ich habe Besseres zu tun.
Ja, dann habe ich das sogar schon mal gehört. Das kenne ich. Ja. Das ist ganz cool.
Ja.
So. Okay, Reini Bär, dann darfst du jetzt deine fucking Musik einspielen, weil das darauf hast du ja schon die ganze Zeit.
Was denn?
War es das jetzt? Ich höre sie nicht.
Ja, musst du ja auch
da
nicht.
Da ist sie jetzt.
Ja, mach's gut. Reini, geh schön
ich
schlafen.
Ich deine Äuglein. Ja, ich mach jetzt gleich Äuglein zu und dann träume ich von dir, mein Hase. Dickes Küsschen auf Schnüsschen, wie du in so einem Bikini mit einem heißen String vor mir stehst.
Ich habe Angst, dass Andreas Loff Videos daraus macht.
Oh ja, du hast recht, das ist nicht gut. Grüße an Andreas Loff und tschüss, ihr Süßen.
Tschüss.